Hallo und herzlich willkommen zu Noodle2Go mit
Christina und
Magdalena,
der Podcast als Wegbegleiter in der bunten Welt der Ernährung.
Hallo Christina.
Hallo Magdalena.
Jetzt haben wir uns schon länger nicht mehr gesehen.
Ja, es war eine größere Pause, das hat man uns schon länger nicht gehört.
Ja, es gibt ja auch einen Grund dafür. Magst du da die Hintergründe erzählen?
Ja, also es war genau vor einem Jahr ist mein Vater sehr schwer erkrankt an einem Glioblastom Grad 4. Und in den letzten 2 Monaten hat sich das dann sehr schnell, sehr schlimm entwickelt und ich habe ihn jetzt verloren, meinen lieben Vater. Also wenn man so etwas erlebt, so einen Verlust, dann muss man mal schauen, wie die ganze Situation wieder in den Griff zu bekommen ist. Und da war einfach keine Zeit, weiß ich gar nicht, da wäre keine Idee und auch keine Energie für einen Podcast. Das Leben ist halt nicht immer so, wie man sich das wünscht. Und es war sehr hart, das Ganze zu erleben. Das ist sehr traurig. Ich hatte ein sehr, sehr gutes, wunderschönes Verhältnis zu meinem Papa und das ist wirklich eine sehr traurige Geschichte, dass er jetzt nicht mehr da ist, weil er am Leben gehangen hat und deswegen fällt es noch viel schwerer wahrscheinlich, aber ich glaube, es fällt immer schwer, wenn eine Person, die einem wichtig ist, aus dem Leben verschwindet. Für mich war es mein erster in der Form, ich habe schon Großeltern verloren, aber eine so wichtige Person noch nicht. Das ist doch was anderes. Also ich empfinde das jetzt so und ich habe viele schon Geschichten in meiner Praxis gehabt und man fühlt sich dann schon hinein und ich fühle das sowieso gerne mit oder ich nicht gerne, gerade in solchen Situationen nicht, aber man kann gut mitfühlen und aber es ist dann nicht, also auch man kann sich das auch, man stellt sich vielleicht vor, aber wenn einem selbst so etwas widerfährt, dann das ist etwas, also das kann man einfach sich nicht vorstellen, zum Glück nicht. Und es hat natürlich auch auf mich unmittelbar Auswirkungen auf mein Verhalten, weil ja, also mein Sportverhalten hat mal jetzt wieder schön langsam, nimmt es Fahrt an, aber es war keine Rede von Bewegung, es war keine Zeit, es war keine Energie, es war auch schwierig, weil gerade der Sport hat mich mit meinem Vater verbunden. Und jetzt kann man sagen, ja, dann mach halt Sport, dann hast du ihn in der Nähe, aber es ist halt nicht so leicht.
Weil du dann noch mehr dran denkst irgendwie und alle Erinnerungen hochkommen oder als ihr gemeinsam Sport gemacht habt. Und
genau. Was schön ist und das ist auch das, was bleibt, aber es hat mich halt jetzt ein bisschen davon ferngehalten. Und auch im Essen habe ich natürlich trotz Wissen, also Wissen schützt vor Fehlern nicht und es ist tatsächlich so, unser heutiges Thema ist daher auch emotionales Essen. Und es gibt sicher viele Menschen, und ich kenne das auch aus meiner Arbeit, die in solchen Momenten und solchen Phasen dazu neigen, nichts zu essen, nichts essen können. Nicht, dass sie nicht wollen, aber sie können gar nicht. Das verschließt sich sozusagen der Körper dafür. Und ich habe das schon kennengelernt, wie mein Vater vor 5 Jahren schon an der ersten schweren Erkrankung erkrankt ist, an der akuten Leukämie, habe ich schon mitbekommen, für mich persönlich, dass ich dann eher dazu neige, sogar eher mehr zu essen, schlechter zu essen, viele eher ungesunde Dinge, weil mein System scheinbar mehr auf das reagiert, positiv. Ich sozusagen meine schwierigen Emotionen dann mit dem nicht so guten Essen kompensiere, was auch viele Menschen machen.
Es löst ja auch Glücksgefühle aus, oder?
Nein, ist es dann in dem Fall so? Nicht. Es ist, ich weiß auch nicht, wie man das jetzt, Leute, die das erleben, wissen, was ich meine. Es ist einfach so, dass man das gar nicht, es ist wie kein freier Wille. Also es ist nicht so, dass man sich danach gut fühlt, würde ich überhaupt nicht so sagen. Es ist einfach, wie wenn man fast so ein Loch stopfen möchte, das aber nicht zum Stopfen geht. Ja? Aber es ist halt dieses emotionale Dilemma, in dem man da hängt. Und das ist, also man muss sich das so vorstellen, also es war ja wirklich eine sehr lange Zeit, also es hat ein Jahr jetzt diese Phase angedauert und mit sehr vielen Tiefs und auch Hochs und vielen Hoffnungen und Erwartungen und immer wieder und so weiter. Und man muss da immer funktionieren und man versucht immer sehr positiv zu sein und immer weiterzumachen und immer bestmöglich die Dinge gut zu sehen und einfach gut zu funktionieren. Die Arbeit muss funktionieren, man muss für seine Klienten gut funktionieren. Also es ist wirklich so ein... Und dann war der Cut da und dann ist ein Zusammenbruch. Und das das ist jetzt nicht schön, dass ich das erleben muss. Es macht mich noch menschlicher für meine Klienten. Ich bin eher Mensch, aber das macht mich halt, ich fühle es eh schon genug mit ihnen, aber jetzt fühle ich es halt dann sicherlich noch einmal mehr mit, kann mich noch mal besser hineinversetzen. Und es ist nicht leicht, da rauszukommen. Natürlich kann man durch Wissen, das ich ja selbst habe und dass ich auch helfe, also mit dem Wissen helfe ich anderen, aber bei sich selbst es jetzt anzuwenden, das funktioniert schon, aber man muss sich schön langsam aus so einer Situation heraus bewegen. Das versuche ich gerade.
Und wie versuchst du das? Also du warst ja denn jetzt eh auch schon arbeiten immer. Wie hast du das auch geschafft, dass du irgendwie dann den Fokus behältst und dass du dich da jetzt wirklich, wie du sagst, dass du dann funktionierst?
Also das mit der Arbeit hat am allerbesten funktioniert, weil das für mich so eine Möglichkeit war, alles gut nach hinten zu stellen und zu verdrängen. Und wenn ich mit mir selbst war, weil ich ja schon mehr oder weniger allein daheim bin, weil meine Söhne schon ausgezogen sind und mein Jüngster mehr oder weniger auch viel weg und mein Partner nicht immer da. Und diese Zeit mit mir alleine habe ich mit ganz viel, also ich Netflix-Junkie geworden, also ich Binge-Watching, ja. Also richtig auch mit ins Badezimmer raufgenommen, ständig mich berieseln lassen. Aber die Arbeit selber, alles abarbeiten, das hat mich wirklich, das ist super. Aber das ist, finde ich, jetzt auch nicht so das Dilemma, sondern eher, also auch, das ist so schon ein Dilemma, weil ich muss mich auch daraus wieder handeln und mich den Dingen stellen, noch mehr stellen. Aber auch das Essen, also da ist für mich jetzt einfach dieses vernünftig, jetzt nicht Regeln im Sinne von, weil ich ernähre mich ja grundsätzlich sowieso so, wie ich es auch empfehle, aber diese Zuckergeschichte, diese Chips-Geschichte, also Chips waren jetzt wirklich ganz lang, mein Essen auch, und das einfach, ja, es hilft nicht zu kaufen und es hilft auch sehr vernünftig mit sich selbst zu arbeiten und vor allem auch, und das ist das, was ich auch meinen Klienten immer rate, nicht unter Druck und auch nicht so dieses ich muss jetzt, sondern sich wirklich Schritt für Schritt dort hineinbegeben und das ist, oder hinausbegeben in Wahrheit, und das mache ich gerade tatsächlich. Und es gelingt mir tageweise, ich helfe mir jetzt, und das ist vielleicht auch interessant für den einen oder anderen, der auch sowas gerade versucht oder auch mit mir gemeinsam arbeitet, da empfehle ich das auch manchmal. Ich mache mir das so, dass ich auf meinem Handy, habe ich einen Kalender, und ich markiere mir jetzt Tage, die mir sehr gut gelungen sind, was Bewegung betroffen hat und auch die Ernährung. Wenn ich zum Beispiel jetzt den Zucker wirklich gut unter Kontrolle hielt, dann mache ich in meinen Kalender Schokoriegel rein, als Zeichen dafür, dass ich nicht genascht habe. Und wenn ich Bewegung gemacht habe, habe ich so ein Bewegungssmiley oder Emoji. Und dass ich sozusagen diesen Punkt setze in meinem Kalender, das war gut, das hilft mir jetzt. Das hilft mir, aber es gibt Menschen, denen hilft das auch nicht. Aber ich habe da jetzt für mich damit begonnen und ich habe den Eindruck, das ist jetzt der Beginn.
Das heißt, Appetit hattest du eigentlich schon?
Ja, also immer. Ich hatte, also in diesen letzten schweren 2-3 Tagen nicht, gar nicht, solange ich vor Ort war. Also wir konnten meinen Vater zu Hause bis zum Ende begleiten. Und in dieser Phase war Appetit nicht das Thema, absolut nicht. Das war dann immer, wenn ich wegging. Also wenn ich aus der Situation draußen war, also man muss sich das so vorstellen, für mich war das so, in der Situation drinnen war ich, habe ich ja sehr gut funktioniert, habe ich die ganzen, das war nicht immer so, dass ich also sowieso viel geweint etc., aber ich habe das trotzdem versucht auch immer gut zu handeln, auch in der Vorzeit noch, wie alles noch halbwegs gut war, war ich halt auch immer versucht, sehr stark zu sein in der Anwesenheit meiner Eltern. Aber danach, wenn ich dann alleine war, das Weggehen von der Situation war immer so ein bisschen ein Einbruch und habe das halt dann, ja, dann doch auch mit, ja, falschen Mitteln bekämpft. Oder nicht bekämpft, kann man gar nicht sagen.
Ja, vielleicht sind es auch gar keine falschen Mittel. Man kann das gar nicht so kontrollieren, oder? Dass man jetzt sagt, also regelmäßige Mahlzeiten und so, dafür muss man ja auch regelmäßig kochen, und wenn man sich gerade nicht so gut fühlt, dann schafft man das auch nicht immer, dass man regelmäßig zur richtigen Zeit kocht, oder?
Ja, also ich habe schon versucht und ich hab tatsächlich dann für mich, ich kann mich gut erinnern, da war eine Situation und da bin ich heimgefahren, weil ich muss kochen und vor allem ich habe ja auch noch einen Sohn, den ich versorge. Mhm. Und dann habe ich gedacht, ich koche mir jetzt extra das, was ich auch gerne esse. Das waren so Fleischbällchen mit Selleriereis und so Preiselbeeren und das liebe ich wirklich. Und das ist aber, das war echt gut für mich, das war richtiges Soulfood, aber das ist so, es genügt halt dann trotzdem nicht. Also das ist, ich kann mich jetzt wirklich noch viel besser in Menschen hineinfühlen, die in einem emotionalen Dilemma stecken und die man schaut sich wirklich selbst dabei zu, wie man etwas tut, was man weiß, dass es einem körperlich nicht gut tut, aber es tut halt gerade der Seele so gut. Und man muss irgendwann wirklich dann anfangen, es wieder neu zu bewerten und anders zu tun, weil sonst steckt man fest. Und das ist gut, wenn dann Klienten zu mir kommen und ich ihnen helfen kann, dass sie sich dann wieder da rausholen. Aber es ist nichts anderes als in Wahrheit ein Kontrollverlust. Und wir Menschen sind ja eigentlich ständig damit beschäftigt, alles im Leben zu kontrollieren. Das ist uns auch so angeboren, das ist in uns drinnen. Das heißt das nicht gleich, dass ich einen Kontrollzwang habe, aber wir müssen immer, das ist in uns so, dass wir Dinge einfach bewerten, kontrollieren etc. Und viele Menschen haben auch dann natürlich eine übertriebene Kontrollfreude, vor allem was das Essen betrifft. Ja. Und wenn man dann zum Beispiel in so einer kontrollierten Situation des Essens ist, die man plötzlich nicht mehr kontrollieren kann, jetzt rede ich aber nicht von mir, dann kann ich mir einfach sehr gut vorstellen, wenn diese Menschen den Kontrollverlust verspüren, dass sie einfach haltlos werden und nicht mehr die Ordnung zusammenbekommen. Und das ist wirklich schwierig in der Ernährung, weil essen muss man ja. Man kann das dann nicht einfach abschalten oder man kann auch nicht die Kontrolle wieder herbeizwingen, weil die Emotionen, die dahinter stecken, einfach so gewaltig sind und man sich wie in so einem Labyrinth befindet und man findet den Ausweg nicht. Also es ist eine Extremsituation und jetzt ist das nur unter wirklich großen Anführungszeichen nur ein natürlicher Verlust, weil es mein Vater war. Aber er war halt schwer krank. Er ist jetzt nicht altersgemäß, also schon alt, aber nicht jetzt, weil er so alt war, verstorben, weil er hatte eine schwere Krankheit und er wollte auch nicht gehen. Also er war lebensfroh, er war traurig darüber, dass es jetzt ein Ende nimmt. Das ist wirklich das, was so schwer auch wiegt an der ganzen Situation. Aber es gibt halt diesen unnatürlichen Weg, dass ein Kind sterben muss. Und ich kann mir das gar nicht ausmalen, wie das sein kann auf der emotionalen Ebene, wie man dann damit fertig werden kann. Aber auch da muss man fertig werden. Das ist einfach so.
Das muss schrecklich sein. Ja.
Ich denke mir halt, viele Menschen sind vielen Schicksalen ausgeliefert und mein Schicksal ist eines, das viele haben. Aber es ist halt trotzdem mein persönliches und wir haben uns heute ausgemacht, dass wir darüber sprechen, weil ich auch ernährungstechnisch dazu ganz Persönliches sagen kann. Und natürlich wäre es jetzt cool, wenn ich sagen kann, ich stehe über den Dingen. Das tangiert mich gar nicht und gerade als Ernährungswissenschaftlerin, die ständig damit arbeitet, müsste ich es ja voll im Griff haben, aber mitnichten.
Ich finde es eigentlich umso cooler, dass du sagst, eben, du stehst nicht über den Dingen, weil...
Ich nicht, ja.
Das ist halt einfach ehrlich, oder? Also
ja, finde ich auch wichtig, dass man das auch weiß, dass auch nur Wissen schützt vor Fehlern nicht, ja. Also, und darum, es ist aber trotzdem wichtig und das will ich dann schon sagen, dass man diese... Und ich stehe auch da dazu, ich war schon jetzt in einer Therapie, also ich lasse mir da schon auch helfen, nicht wegen der Ernährung, sondern weil dieses Jahr sehr hart war und ich schauen muss, wie ich da wieder gut, vernünftig rauskomme und die Sonne wieder sehe, quasi so ungefähr. Hm. Und ich finde das einfach wichtig, dass man dann eben ja, Hilfe in Anspruch nimmt und ja, dass man versucht, auf allen Ebenen wieder auf gleich zu kommen und das ist tatsächlich nicht so einfach, ja, ja. Aber dazu stehe ich auch und ich finde das auch, so traurig es ist, ein wichtiges Thema.
Mhm. Ja, und das ist ja auch irgendwie bei jedem anders, das Thema, oder? Manche essen viel weniger, manche essen gleich viel und ja. Manche essen eben mehr oder komplett anders irgendwie.
Ja. Ja. Ich meine, ich kann mich erinnern, das ist aber eine ganz andere Extremsituation in meinem Leben gewesen, das war die Scheidung und da habe ich absolut null Appetit gehabt, nur das kann man auch wahrscheinlich psychologisch deswegen so gut also finde ich, ein bisschen besser erklären, dass man in so einer Phase einer Trennung eher dazu neigt, nichts zu essen, weil das Ziel eines jeden Menschen ist neben, wie soll ich sagen, vielen anderen Dingen auch eine Bindung, also eine Bindung an andere Personen. Und jetzt ist die Bindung zu meiner Person verloren gegangen und es ist halt so, dass unbewusst oder auch bewusst in uns drinnen verankert ist, wenn wir schlank sind, sind wir attraktiver, werden wir mehr gesehen. Ich habe fix nicht deswegen nichts gegessen, das möchte ich wirklich nicht sagen. Ich konnte nichts essen, mir ist der Appetit wirklich vergangen, mich hat es zugeschnürt. Aber da war wirklich die Situation eine völlig andere, ich habe absolut nichts essen können. Da bin ich abgemagert, ich habe jetzt nicht 10 Kilo zugenommen, aber ich habe 4 Kilo, 5 Kilo, glaube ich, sind es schon mehr jetzt. Das war bei der Scheidungssituation nicht. Das heißt, auch da sind unterschiedliche Situationen, die unterschiedliche Reaktionen auslösen können, was Essverhalten betrifft. Also es ist wirklich komplett anders.
Interessant, ja, irgendwie.
Ganz anders.
Wie gehst du damit um, weil du jetzt sagst, du hast 4 oder 5 Kilo zugenommen? Wann hast du dich da auf die Waage gestellt oder hast du dich bewusst nicht auf die Waage gestellt, dass du gemerkt hast, okay, ich esse jetzt mehr Chips oder so und man spürt es ja sowieso. Ich kann mir vorstellen, dass du das auch schon gespürt, bevor du dich auf die Waage
natürlich
gestellt hast, dass
sich
der Körper ein bisschen verändert oder so.
Ja, sicher sogar. Also ich habe es vor kurzem, habe ich mich auf die Waage gestellt und auch selbst mich vermessen, weil ich das auch gemacht habe, um den Turnaround für mich auch jetzt zu machen, weil ich habe mir gedacht, dann stelle ich mich der Situation jetzt, ich schaue mir das jetzt an, nicht die Vogelstrauß-Politik, Kopf in den Sand und wird schon wieder, weil es wird nicht, sondern sich einfach den Dingen stellen, eher hinschauen und dann Schritt für Schritt sanftmütig mit sich selbst umgehen, so wie es meinen Klienten halt auch beibringe und versuchen für sich wieder den Weg so zu wählen, dass es einem gut geht, dass man sich wohlfühlt, weil es fühlt sich auch nicht gut an, es geht mir nicht, ich bin immer noch schlank, würde ich meinen.
Ja,
also
sicher.
Es geht mir nicht darum, dass ich jetzt da mit mir selber ein Problem habe. Das geht mir nur darum, dass ich so, wie ich gegessen habe, mir das keine Energie brachte, eher runterzog und auch verdauungstechnisch und schlecht geschlafen sowieso. Das macht ja überhaupt gar keinen Sinn. Und man muss irgendwann für sich wieder den Punkt schaffen und weiß ich nicht, das war halt jetzt vor einer Woche, da war ich ein paar Tage fort und da habe ich mit mir selber Zeit gehabt, da musste ich auch nicht arbeiten und da habe ich das gut mit mir ausmachen können.
Also hat dir das gut getan?
Ja, das hat mir gut getan, es hat sich zufällig ergeben, diese Möglichkeit und das ist wahrscheinlich auch gut, einmal nach so einer Sache mit Abstand einmal wegzukommen und das wird deswegen nicht sofort besser, aber man versucht es halt dann anders zu machen. Ja. Also es ist im Moment wirklich die Gefühlswelt eine völlig andere und ich will auch zum Beispiel, ich werde jetzt 50 in wenigen Tagen oder wenn der Podcast rauskommt, bin ich schon einen Tag
voll.
50 und ich will absolut nicht feiern. Ich habe auch momentan so dieses Gefühl, ich sehe gerne meine Klienten, meine Arbeitssituation, das stört mich überhaupt nicht. Ich habe absolut kein Bedürfnis, mich mit Menschen zu treffen, mich damit auseinanderzusetzen, Geschichten zu besprechen, das möchte ich gar nicht.
Ja. Ein bisschen feiern müssen wir schon, auch wenn es nachfeiern ist, dann vielleicht fühlst du dich irgendwann danach,
in 51.
auch wenn es im September ist.
Ja,
irgendwann
weiß ich nicht. Ja,
feiern wir das so nach, dass du dich auch damit wohlfühlst.
Ja,
also.
Aber es ist, wie gesagt, ich habe da jetzt, also es geht ja nicht darum, dass man sich die Freude nicht, weil man ein schlechtes Gewissen hat, sondern es ist absolut nicht das Bedürfnis da, dass man das. Das ist etwas ganz
Eigenes.
Wenn
die Emotionen
Eigenes.
Einfach nicht da sind,
ja,
oder?
Ja, es ist einfach ganz schwer jetzt. Ja, es ist auch nicht so, dass man sich da jetzt reinsteigern möchte und sagt, na, und ich muss da jetzt trauern. Und im Gegenteil, ich sitze dann von einem Weg zum anderen in der Arbeit und denke mal, die Welt ist in Ordnung. Und aus dem Nichts kommt dann halt wieder dieses Gefühl, dass das einfach unverständlich ist, was da abgegangen ist und diese Phase verarbeitet man einfach jetzt, das ist so, ja. Das ist wirklich besonders.
Es braucht einfach Zeit, oder?
Genau, also. Und das ist das, was ich auch sagen möchte, man muss sich die Zeit nehmen und auch für meine Klienten, die manchmal verharren. Es ist wirklich so, dass das emotionale Essen das beschäftigt ja alle in Wahrheit die ganze Zeit, weil wir essen auch, wie gesagt, aus Freude, wenn wir gesellschaftlich wo sind, und wir essen auch aus Langeweile und. Also es gibt ja viele Emotionen, die mit dem Essen verknüpft sind. Aber es gibt halt auch wirklich sehr, sehr negative Geschichten, die ganz stark eingeprägt sind von klein auf. Und das ist ganz wichtig, dass sich Menschen manchmal versuchen, dem zu stellen und zu reflektieren und zu erkennen, warum sie nicht anders essen können, als sie es gerade tun. Und das macht es wirklich, das macht es manchmal sehr schwer, dass die Leute dann Veränderungen vornehmen. Und das möchte ich an der Stelle noch erzählen. Es ist so, dass jetzt haben wir schon einen Podcast gemacht über die Abnehmspritzen. Mittlerweile häufen sich auch Klienten, die das nehmen, also bei mir sind, und die mir berichten und so weiter.
Seitdem wir die Folge aufgenommen
haben. Ja, aber das hat damit nichts zu tun, sondern es ist einfach durch Zufall, es ist ja einfach jetzt auch sehr, sehr trendig. Aber was da das Dilemma auch ist, ist, dass es häufig dazu führt, dass die Leute dann jetzt wirklich zu wenig essen und sie einfach auch nicht wirklich richtig essen lernen. Es gibt sicher eine Reihe von Menschen, die davon wirklich profitieren und richtig essen lernen, aber es essen wirklich viele damit viel zu wenig, sind daher auch unterversorgt und lernen nichts und haben damit auch den Stress. Dann haben sie zwar die Abnahme, aber auch den Stress der Unterversorgung und der Energielosigkeit, dann können sie keinen Sport machen. Also das ist auch emotionaler Wahnsinn, ja. Also Freude kann dann auch keine entstehen aufgrund der Gewichtsabnahme, weil einfach im Hintergrund oder also steht schon wieder diese Frage, ja, was ist, wenn ich dann aufhöre mit den Spritzen, kriege ich wieder Appetit. Und das ist auch so, wenn die Spritze einmal in der Woche gesetzt wird, am Ende der Woche haben sie schon den Eindruck, dass der Appetit wieder anwächst.
Ja, spannend.
Das heißt, wenn dann sozusagen die Medikation wirklich einmal abbricht oder aufhört, ist die Wahrscheinlichkeit tatsächlich da, wenn die nichts gelernt haben, dass sie dann wirklich zunehmen. Und ich habe bestätigt bekommen von einer Klientin, dass die Ärzte teilweise die Medikation verschreiben, aber man wird damit allein gelassen. Man holt sich das in der Apotheke ab, man kriegt keine Anleitung im Sinne von, wie man sich verhalten soll, ernährungstechnisch, auf was man aufpassen soll, gar nichts.
Und was ist dein Fazit daraus?
Ja, das ist einfach wirklich, wenn man so etwas macht, nur in Betreuung mit Ärzten, mit Therapeuten, wahrscheinlich sogar Ernährungsspezialisten, dass man da wirklich auch behutsam diese Veränderungen, die man braucht, ganzheitlich, nachhaltig schafft, weil ewig kann man nicht spritzen. Ja, es geht nicht. Aber jetzt zu dir. Also wir haben ja beim letzten Podcast über dein Schokoladethema, das hast du quasi umgehängt. Nein. Nein, hast du ja geredet, haben wir ja erzählt, und dann, dass du ein bisschen was veränderst. Und du hast mir schon vorhin erzählt, ohne Aufnahme, dass du das versucht hast. Und was ist dann passiert?
Nee, du hast ja gesagt, ich soll so 3 Tage dann nochmal gar keine Schokolade essen.
Ja.
Und das war im April, also es ist auch schon wieder 2 Monate her. Und ich war da auch schon in dieser Phase, also neben dem Thema, was du erzählt hast, was auch irgendwie emotional belastend ist. Mhm. Also ich fühle dann irgendwie auch sehr stark mit und musste ich auch Masterarbeit schreiben. Und das ist dann irgendwie so stressig gewesen teilweise auch, dass ich...
Du musstest deine Masterarbeit fertig bringen, oder?
Ich habe schon angefangen.
Ja.
Ja, da musste ich gerade zu meinem empirischen Teil.
Ja.
Also die ganzen Interviews führen und dann daraus die Analyse ziehen und dann auch verbinden mit der Theorie.
Also viel Kopfarbeit.
Also das alles ist angestanden, ja.
Ja.
Und es war auch zeitlich schon auch ein Druck da irgendwie, weil das nimmt einfach viel Zeit in Anspruch. Und ich habe dann... 3 Tage, glaube ich, oder so habe ich mich bemüht, mal nichts Süßes zu essen. Ich glaube, ja, am 2. Tag, ich habe das nicht ganz so ernst genommen, muss ich sagen. Also, dass ich gar nichts Süßes gegessen habe, das war, wenn ich es vergessen habe, weil ich so einen Stress hatte, dass ich gleich weitermache, dann habe ich halt nichts Süßes gegessen. Aber wenn es eine bewusste Entscheidung war, dann habe ich, würde ich sagen, schon mehr Süßes als sonst gegessen. Es ist so Cravings vielleicht auch. Mhm. Aber ich habe auch alles ein bisschen extrem gemacht. Ich habe vielleicht auch im Sport mich mehr gechallenged und ein bisschen mehr heraus, also so, dass es ein bisschen schmerzt.
Na, servus.
Ich habe das ein bisschen gebraucht, das Ausgleich einfach.
Ja, ja, dass du spürst quasi.
Ja, dass ich das mich spüre.
Eigentlich, dass das Hirn abschalten kannst durch den Schmerz in den Muskeln, ha?
Ja, vielleicht war es das, ja.
Ja.
Aber das war sehr entspannend zwischendurch auch irgendwie. Da habe ich dann, auch wenn ich mal alleine laufen war, irgendwie in der Praterhauptallee und dann einfach, ja, glücklich war, gegrinst habe, haben sich die Leute wahrscheinlich gefragt, was mit der los ist. Aber es war einfach wirklich so ein Glücksmoment zwischendurch.
Mhm. Ist schön.
Und so auch die Schokolade. Deswegen glaube ich, war ich auch nicht so streng mit mir.
Ja.
Also ich habe mir dann gedacht, das tut mir gerade gut. Also,
ja.
Also
es schmeckt
psychisch,
gut.
Nicht
ja.
Physisch. Also
ja.
Ich glaube, dass das ja, ist ja fürs Mikrobiom auch nicht gut und ist auch nicht gut für, ich weiß nicht, beim Cholesterin und so weiter, die Sachen.
Aber es ist Soul Food.
Ja,
also es tut der Seele gut und es hat da gut geschmeckt und es war irgendwie so ein bisschen ein Belohnungsthema, glaube ich auch. Du hast brav durchgehalten beim Schreiben, trainiert hast du auch tüchtig, da kommt automatisch, das ist wie so eine Rechenformel im Kopf, 1 mal 1 ist und dann kommt unterm Strich, ich darf Schokolade essen. Ja? Also
genau.
Ich arbeite brav, ich gehe arbeiten, ich schreibe Masterarbeit und ich gehe trainieren, habe einen Haushalt auch noch zu führen. Ganz ehrlich, da geht sicher Schokolade aus.
Ja.
Das hast du so in deinem Kopf abgespeichert und das verstehe ich.
Voll.
Ja. Mhm. Jetzt hast du ja die Arbeit abgegeben, das ist ja mal super, aber wichtig ist auch, dass wenn solche Dinge dann erledigt sind, dass man wirklich versucht auch, wieder ernährungstechnisch halt für sich, dass man sich wohlfühlt, denn du bist eine schlanke junge Frau, das heißt gewichtstechnisch ist es ja absolut kein Thema, aber Konditionierungen finden statt, das heißt Prägungen sind da und wenn man dann zu lange verharrt in falschen Mustern, dann versucht man das dann mit anderen Extremen, Gegenregulationen, Diätverhalten, was auch immer, auszugleichen und das ist dann das Problem und wenn du das aber dadurch, dass wir uns ja auch kennen und den Podcast machen, bist du ja sowieso stark sensibilisiert. Aber jetzt sprechen wir auch für andere, dass die, die in einer ähnlichen Situation sind, dann einfach auch bald einmal wieder versuchen, das ausschleifen oder auslaufen zu lassen, dieses laissez-faire, ach, ich bin nicht so tüchtig, ich darf ruhig. Ja, das finde ich dann wichtig. Aber es ist auch wichtig, diese Dinge immer wieder reinzulassen. Das muss man auch sagen, dieses ewig eben nur strikt kontrollierte Verhalten in der Ernährung, das funktioniert nicht. Da will man ausbrechen. Da will man mal wirklich auch tatsächlich dieses stark kontrollierte Verhalten weg ablegen.
Ja, gut, dass du das sagst.
Ja.
Aber noch zu dem Praxisthema, da zu dir zurück. Gibt es da auch irgendwie sehr extreme Fälle? Also ich habe auch öfters gehört, dass dann komplette Eskalation nach Stress oder so und dann ein paar Tage gar nichts essen und Bulimie und dann
natürlich
wieder gar nichts zulassen und dann wieder ein paar Tage extrem oder...
Ja. Also, wenn wir jetzt unsere beiden Geschichten mal kurz wegnehmen und wieder klassisch in die normale Praxis hineinschauen, dann ist es sehr oft so, dass Klienten, die ja bei mir dann landen, die landen ja deswegen bei mir, weil sie ja mit der Ernährung, Schrägstrich vor allem mit ihrem Körper, aber auch Probleme haben und versuchen oder haben schon, bevor sie bei mir landen, haben sie schon vorher versucht, mit irgendwelchen Methoden, irgendwelchen Ernährungsthemen oder was halt da so im Internet auch Kursierlichkeiten da, irgendetwas zu bewirken und sehr oft auch mit Kalorienzählen etc. Und die sind dadurch, haben sie sich natürlich auf einem Pfad der extremen Kontrolle begeben, nämlich sie kontrollieren, wenig zu essen, Kalorien werden kontrolliert, sie kontrollieren das Gewicht auf der Waage etc. Und dass das irgendwann emotional, aber auch rational nicht mehr durchhaltbar ist, ist völlig logisch und dann kommt der völlige Ausbruch. Und dieser Ausbruch endet dann in meistens auch Binge-Eating, also es wird viel zu viel gegessen, unkontrolliert, aber mit dem Gefühl, dass man sich schönredet, dass ich jetzt danach eh wieder brav bin, was aber dann nicht der Fall ist, dann stürzt man wieder in so ein extremes Kontrollverhalten hinein, um das eventuell wieder ausgleichen zu können. Und das mündet dann nicht selten eben in solche dramatischen Situationen wie eben bulimische Reaktionen, wo dann, wenn es gar nicht mehr geht, das erbrochen wird, weil man es nicht mehr psychisch aushält, dass man sich so vollgestopft hat. Und das ist wirklich, das kommt, also bulimische Züge kommen tatsächlich nicht selten vor, auch bei älteren Menschen. Es ist oft so, dass die Klienten es mir nicht von Anfang an sagen, ich aber dann durch gezieltes Erfragen es eh heraushöre und herausfinde und sie auch überrascht sind, dass ich sie dann danach frage, weil sie es geglaubt haben, dass sie es gut verstecken konnten. Aber es ist ja klar, dass ich ja aufgrund der Arbeit, die ich schon so lange mache, das dann schon noch ein bisschen spüre und heraushöre. Und es ist wirklich ein großes Dilemma, dieses Stress mit sich selber, Stress mit dem Leben. Ich habe jetzt zum Beispiel eine ganz liebe Klientin, die wahnsinnig viel arbeitet, die 2 kleine Kinder hat, die wirklich ständig mit sich unzufrieden ist. Es ist auch so ein Thema des Selbstwerts, der Selbstliebe, der Selbstfürsorge. Das ist alles, immer schwingt damit. Und ich habe zum Beispiel dann eine andere Klientin, die gesagt hat, jetzt, sie ist über 50. Ich habe dann auch zu meinen Klienten, nicht nur zu ihr, zu anderen schon gesagt, jetzt schauen Sie sich ja mal an, jetzt schon, bevor der Weg der Abnahme gestartet ist, und nehmen Sie sich an, jetzt schon, wie Sie sind, schauen Sie sich an, ziehen Sie sich nur Unterwäsche an oder sogar nackt vor den Spiegel, betrachten Sie sich und akzeptieren Sie sich und finden Sie sich schön. Das ist so schade, wenn man sich anschaut und vor sich ekelt oder sich nicht mehr nackt vor den Spiegel stellen möchte. Das ist total traurig und das ist, man kann sagen, bis zu einem gewissen Grad verständlich, aber ab einem gewissen Grad muss man irgendwann einmal auch anfangen, ehrlich mit sich selbst zu sein und dazu stehen, wie es jetzt ist, weil dann kann man es verändern. Und viele haben dann das Problem, dass sie sich nicht anschauen wollen und dann machen sie 4 Tage, 2 Wochen, 3 Wochen eine Ernährungsveränderung durch und erwarten sich, dass sie schon in ihrem Spiegelbild eine extreme Veränderung sehen. Aber das funktioniert so nicht. Das heißt, ich muss in mir selber anfangen, in meinem Kopf diesen Stress mit dem Gewicht, mit den Körperlichkeiten auf die Seite zu bekommen, die Gesundheit in den Vordergrund zu rücken, das richtige Verhalten in Nachhaltigkeit gehen. Sonst wird das nichts auf Dauer. Und die Leute nehmen halt, weil sie diesen inneren Druck haben, mit irgendwelchen radikalen Maßnahmen extrem viel ab durch extrem schlechtes Verhalten. Das hält nicht. Wie am laufenden Band erlebe ich das. Und vielleicht eine Geschichte von einem älteren Herrn, der ist schon über 70, ganz ein netter Mann, der wirklich schon längstens in der Pension ist und brav Rad fährt und so weiter und auch eine Krankheitsgeschichte hat. Und er war so tüchtig, er hat brav abgenommen, selbstständig und ist dann zu mir gekommen, weil er gemeint hat, es geht nicht mehr. Und dann haben wir uns seine Ernährung angeschaut und der hat viel zu wenig gegessen. Dann hat er sich nicht traut, mehr zu essen. Selbst ein 70-Jähriger, bis ich ihn ähnlich so weit hatte, weil er hat immer brav protokolliert und alles aufgeschrieben. Und dann habe ich gesagt, jetzt machen wir es noch einmal genauer und dann schauen wir es uns noch einmal genauer an, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass sie mit dieser Menge zurechtkommen, die sie mir da jetzt immer zeigen. Und dann hat er jetzt bewusst mehr gegessen und er hat einen unglaublichen Erfolg gehabt. Er hat viel Fett verbrannt in den letzten 4 Wochen und er hat gesagt, er hat wirklich das Gefühl, er hat doch viel mehr Energie am Rad. Also selbst ältere Männer, musst du dir vorstellen, trauen sich oft nicht mehr zu essen oder das Richtige zu essen und sind auch in dieser Einstellung, ich muss ganz wenig essen und brav trainieren, damit das Ganze funktioniert.
Verrückt. Spannend, ja.
Nein, es ist wirklich, also ich erlebe eigentlich tagtäglich in meiner Praxis solche Geschichten und ich weiß gar nicht, ich hoffe halt, dass viele unseren Podcast hören, dass viele munter werden, weiter erzählen und dann irgendwann wird alles wieder gut. Ja. Ich wünsche es vielen Menschen, die wirklich am Rad drehen und mit sich selbst unglücklich sind, weil es ist so schade. Und wenn man unglücklich ist durch so eine Situation, in der ich gerade stecke oder andere Menschen in einer ähnlichen Situation, das ist etwas anderes, als wenn man unglücklich ist, weil man mit sich selber so unglücklich ist. Aber da kann man sich raushelfen. Aber dazu muss man reflektieren und selbst hinschauen, warum das so ein Dilemma ist.
Ja. Und es ist auch oft ein Teufelskreis. Oder also ich meine, solche Emotionen wie Trauer, das sind sehr starke Emotionen. Ja. Aber sowas wie Stress oder so, also ich kenne es von mir, ich habe dann bei meiner Bachelor-Abschlussprüfung habe ich dann irgendwie so intensiv gelernt, weil ich irgendwie vielleicht auch zu knapp dran war oder einfach nicht aufhören konnte, wenn man da alles lernen kann eigentlich. Und ich habe auch immer während dem Essen gelernt und irgendwann hatte ich dann so eine Magenschleimhautentzündung, dass ich gar nichts mehr vertragen habe. Und ich glaube, wenn man dann nichts mehr isst oder so, hat man ja auch keine Energie, auch wenn man unter Stress ist oder so, dann kann man ja nicht mehr so den Fokus behalten, ist nicht mehr so konzentriert. Und ja, da war ich auch sehr dankbar, dass mein Partner dann oft gekocht hat und irgendwie, dass man diese Routine dann beibehält, dass man zu Mittag dann auch was Gescheites isst.
Und vor allem, dass man die Mahlzeit wahrnimmt, weil neben dem Essen lernen und so weiter, also man muss dann mal auch Pausen machen, ist ja auch fürs Gehirn gut. Und wenn man Essen dann wahrnimmt und auch kaut und dann ist es ja auch für den Magen verträglich. Aber wenn man dann so runterwürgt und schnell und es passiert eh jedem einmal, das ist ja auch normal. Aber wenn das dann der Alltag wird und das ist halt, man kommt dann auch schlecht raus, ja.
Ja, ich glaube, man muss das auch mal, also wenn man es nicht wirklich spürt, dann macht man es vielleicht auch nicht so bewusst. Aber weil ich es eben schon mal gespürt habe, habe ich jetzt umso bewusster darauf geschaut, dass ich wirklich beim Essen einfach mal eine Pause mache, was ja auch fürs Gehirn auch mal wichtig ist, dass
natürlich
man nicht dauernd beschallt wird. Und
ja, auf jeden Fall, ja. Also es ist halt eh oft so, dass der Körper eh zeigt, dass das nicht gut geht, dass man eben dann Sodbrennen hat oder Magenbrennen, schlechte Verdauung etc. Aber das ist oft schon so für die Menschen Gewohnheit, dass sie es dann einfach hinnehmen, kommt mir vor. Erst wenn es dann ganz arg wird, dann werden sie munter. Also das ist halt, also ich habe einen jungen Klienten aus einem Betrieb und der hat wirklich schon eine entzündende Speiseröhre seit langem und wir haben viel darüber gesprochen, er ist jetzt operiert worden, weil das schon so gravierend ist, das ist ja auch gefährlich, man kann dann Speiseröhrenkrebs bekommen, also das ist tatsächlich eine ganz wilde Geschichte und am Anfang hat er immer noch dann so Alkohol mit Freunden, weil er ist ein junger Mann, hat da Alkohol getrunken und er hat es immer gespürt, aber es war, weil er eben die Jugend und da muss man mit, aber es ist immer schlimmer geworden, das heißt, es muss so weit kommen, dass man dann tatsächlich bis zur Operation und dann erst ändert man etwas. Das kann nicht sein. Und das ist das, aber wo wir halt Menschen dazu neigen, dass erst Extremen dann zu Veränderungen führen. Aber das ist nicht gesund.
Ja. Und da war auch Stress der Auslöser dann?
Nein, das war nicht. Der hat das auch leider, das ist manchmal genetisch, dass man das haben kann, dass dann der Mageneingang nicht ordentlich abdichtet. Dann hat man halt mehr so diesen Rückfluss, einen Reflux sozusagen. Und bei dem war das halt stark ausgeprägt und dann noch dazu Fehlverhalten und schon summiert sich das Ganze und artet aus. Ja. Und das wird oft nicht ernst genommen, gerade bei Männern, die sind dann oft so hart im Nehmen, weil gerade Männer haben ja auch irgendwie so in der Evolution gelernt, ja, wir müssen Schmerzen aushalten, ja, schon langsam ändert sich eh das Ganze, aber dann ist man ja kein Weicher und das geht schon und so, aber das ist ja Wahnsinn, ja, es ist ganz gefährlich, gerade solche Situationen und sind dann tatsächlich, und das ist jetzt leider wirklich so, da sind schon Männer zu früh, vor allem Männer zu früh gestorben an Speiseröhrenkrebs, weil wenn das einmal angefangen hat, wird es schwierig. Ja, weil das, wenn das zu spät entdeckt wird, das ist halt, muss man halt wirklich sagen. Ja. Also da haben wir ein großes Spektrum abgedeckt. Ich glaube, wir sind sehr hin und her gesprungen, aber es erste Folge seit langem wieder vielleicht eh nicht so schlecht.
Wenn dir unsere Folge gefallen hat, aktiviere die Glocke, dann verpasst du keine Folge. Und am besten unterstützt du uns, indem du uns weiterempfiehlst, folgst, kommentierst oder positive Bewertungen hinterlässt. Dankeschön!